Navi on Air, Episode 69, BikeRouter.de.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
Hallo liebe Navi on Air Podcast-Zuhörer, heute soll es mal um die Streckenplanung am Computer gehen. Dazu haben wir uns einen Interviewgast eingeladen und da schalten wir jetzt gleich mal rein, ohne großes Eingangsgequatsche. So, dann begrüßen wir jetzt den Markus. Servus, grüß dich und gleich zum Anfang, du darfst dich mal selbst vorstellen.
Hallo, mein Name ist Markus Jaschen. Ich bin hauptberuflich sowas wie ein Webentwickler und Systemadministrator, mache also sehr viel mit Computern. In meiner Freizeit fahre ich sehr gern Fahrrad unter anderem und habe daraus entstehend irgendwann mal einen kleinen Routenplaner für Fahrräder ins Web gestellt, der sich mittlerweile einer ganz großen Beliebtheit erfreut. Und ich glaube, das ist das Thema, worüber wir heute auch reden wollen.
So schaut's aus, genau. Aber kleiner Spoiler vorab, also wir werden uns hier in dem B-Router-Universum bewegen. Und das sollten wir vielleicht ganz am Anfang mal unsere Hörer abholen. Was ist da was? Weil es gibt ja irgendwie den B-Router, B-Router Web, dann gibt es noch den N11NDE, dann gibt es den Bike-Router, dann gibt es irgendwie, habe ich jetzt vor kurzem erst was gelesen, ein GXB-Router. Kannst du da mal ein bisschen einen Überblick geben?
Ja, ich kann es versuchen. An sich ist es ganz einfach, glaube ich. B-Router ist so das Wort, was seit ein paar Jahren immer so durchs Netz geistert. Alles andere, was du gerade aufgezählt hast, baut darauf auf. Also B-Router ist eine Routing-Engine, welche auf den OpenStreetMap-Daten funktioniert. Ihr hattet ja vor, ich glaube, anderthalb Jahren den Arndt Brenschede schon mal zu Gast. Das ist der Entwickler von B-Router, also von dieser Routing-Engine. Die macht eigentlich nichts anderes, als zwischen zwei Punkten, die man ihr vorgibt und Informationen darüber, welche Wege bevorzugt werden sollen, auszurechnen, ja, einen optimalen Weg, einen kürzesten Weg, nicht unbedingt den kürzesten, aber einen optimalen Weg. Die Informationen, die man dieser Routing-Engine vorgibt, sogenanntes Routing-Profil, sagt halt zum Beispiel, mit welcher Art von Bike ich unterwegs bin und welche Wege entsprechend bevorzugt werden sollen. Also einfaches Beispiel, ich möchte mit einem Gravel-Bike fahren, dann sage ich der Routing-Engine, versuch doch mal bitte eine Route zwischen diesen beiden Punkten zu finden, die ich dir gegeben habe, welche möglichst verdichtete Schotterwege enthält, ja, und möglichst wenig Asphalt zum Beispiel, oder gewisse Anforderungen an die Glattheit der Wege oder ans Oberflächenmaterial. Sowas kann man in diesen Routing-Profilen definieren. Wirft es, wie gesagt, dieser Engine vor und die Engine gibt einfach einen Beispiel ein GPX-Track zurück zwischen diesen beiden Punkten. Mhm. Das ist eigentlich alles. Die anderen Sachen, die du aufgezählt hast, sind eigentlich Dinge, die auf B-Router aufbauen, beziehungsweise sich diese Engine zunutze machen. B-Router Web ist da wahrscheinlich das bekannteste Produkt. Das ist ein Routenplaner, läuft im Webbrowser, auf Desktop wie auch auf Mobilgeräten. Und der kapselt im Endeffekt die Funktion dieser Engine und bietet unzählige weitere Möglichkeiten. Mhm. Da können wir vielleicht nachher nochmal kurz durchgehen, was da die interessantesten Sachen sind. Unter anderem ermöglicht es halt nicht nur zwischen zwei Punkten zu planen, das ist das, was B-Router macht, sondern Man kann eben beliebig viele Punkte setzen, also sich auch größere Routen damit zusammenstellen. Es hat eine Verwaltung für die Routing-Profile drin, also man ist nicht auf ein Profil festgelegt, sondern kann eben auswählen zwischen Rennrad, Gravel, Mountainbike, Trekking, Liegerad, was auch immer. Für alles gibt es Routing-Profile. Man kann sich das alles auf einer Karte anschauen natürlich, hat verschiedene Kartenstile, kann sich über die Karte sogenannte Overlays drüber packen, würde ich vielleicht nachher auch noch mal was dazu sagen. Man kann sich POIs einblenden lassen und so weiter und so fort. Und ja, Beruter Web ist diese Software, die das macht. Die wurde von Norbert Renner entwickelt seit, ich glaube, 2013, 2014, 2012, ungefähr seit 10 Jahren, würde ich mal sagen. Und das ist eine Open Source Software, genau wie die Beruter Engine. Das heißt, man kann die sich nehmen und kann die sich selbst auf dem Server installieren. Und das ist auch das, was eine Menge Leute gemacht haben, unter anderem ich. Und auch dir, was du erwähnt hast, das CXB ist auch eine Installation von Beruter Web, ja, hauptsächlich auf Gravel ausgelegt. Bei mir heißt das Ganze bikerouter.de, beziehungsweise früher beruter.m11n.de. Das ist einfach nur ein Platzhaltername gewesen, und als es dann irgendwann ein bisschen beliebter wurde, habe ich es einfach auf bikerouter.de umgezogen. Die
Also.
alte URL funktioniert noch, aber das ist identisch. Also die Software und die Konfiguration, das ist alles dasselbe. Ist einfach, das eine ist besser lesbar und weitergehbar, und das andere ist einfach noch so, wie ich es mir damals für mich gebaut hatte. Ja, da
Okay.
hatte ich nicht so das Bedürfnis nach einem super lesbaren Domainnamen oder so. Deswegen, ja, ist ein Artefakt aus vergangenen Zeiten.
Okay, also das ist halt, so sind wir als Techniker, Ingenieure halt, der Name ist nicht so wichtig, aber bikerouter.de ist dann natürlich deutlich griffiger und bleibt im Gedächtnis. Und ich würde sagen, im Folgenden sprechen wir dann hauptsächlich über bikerouter.
Ja, genau. Das ist ja eine Version von Beruter Web, wie gesagt. Es gibt noch ganz viele andere mit Spezialisierungen. Und
Jetzt
ja,
sind wir
ich.
schon ganz tief drin. Ich wollte euch
Ja.
mal unterbrechen, euch beide Techniker. Erstmal Hallo von mir aus, lieber Markus. Wir haben ja vorher schon mal per E-Mail Kontakt gehabt, aber jetzt sind wir mal im Live-Gespräch. Wir haben ja nochmal so, wenn man die Gedanken zurückschweifen lässt, das Interview mit dem Arndt Brennschede, also B-Router. Und jetzt muss man auch nochmal die gesamte Fahrrad-Community ansprechen oder sich von denen die Frage anhören. Was ist jetzt eigentlich besser, wenn man jetzt den Platzhirsch nutzt, nämlich Komoot, nutzen ja die meisten oder einige nutzen auch Strava oder sowas. Dann kam B-Router auf. B-Router war ja eigentlich eine Routing-Geschichte für das Smartphone, eigentlich so ein Software-Baustein, der dann in verschiedenen Apps genutzt wurde. Und dann kam ja erst dieses B-Router Web. Das haben wir vorgestellt und haben gesagt, Mensch, das ist eine tolle Alternative zu Komoot. Das kostet nichts, ist eine offene Webseite eigentlich. Die kann man so frei nutzen. Und da gibt es noch eine Menge Einstellungsmöglichkeiten, eine Menge Informationen. So, da waren wir ungefähr. Und wir sagen jetzt inzwischen, dieses B-Router Web ist eine ziemlich einfach zu nutzende Geschichte und eben, wie gesagt, eine kostenlose und einfache Alternative zu bekannten Programmen. Und jetzt haben wir deine Seite aufgenommen, Bike-Router, und die ist ja schon, das kam jetzt auch schon in deinem Vorspann sozusagen raus. Da ist ja schon eine Menge Technik, eine Menge Hintergründe, eine Menge Funktionsvielfalt dahinter. Vielleicht müssen wir noch mal so ein bisschen anfangen, das so für unsere Hörer zu platzieren. An wen richtet sich eigentlich Bike-Router?
Prinzipiell oder eigentlich nur an mich. Das wäre so die einfache Antwort. Ich habe das tatsächlich damals für mich gebaut. Ich habe vorhin noch mal einen Forum-Post rausgesucht, den ich geschrieben hatte vor einer Weile, weil die Frage kam bei MTB News im Forum nämlich auch schon mal auf. Und ich hole einfach mal ein bisschen aus zur Geschichte, wie es dazu gekommen ist und an wen sich das richtet. Da kommen wir dann auch gleich zu. Ich habe das erste Mal von Beruter Web 2014 gehört, im Mai 2014. Da habe ich nämlich einen Link auf meinem Blog gepostet dazu. Bin ich irgendwie drüber gestolpert. Habe bis dahin auch tatsächlich Strava benutzt als Routenplaner. Ja, wäre für mich heute komplett undenkbar. mit dem, was ich jetzt weiß. Damals war es halt so.
Ja, aber damals war Strava noch richtig schlecht. Mittlerweile kann man es ja schon einigermaßen gebrauchen, aber.
Na, ich habe bei mir hat sich auch das Fahrverhalten oder das ja, was ich fahre und wie ich fahre, hat sich auch sehr geändert in den letzten 8 Jahren. Das hat sicherlich auch da noch mal zu beigetragen. Ich habe auch, muss ich ehrlich sagen, sehr gerne mit Papierkarten geplant damals. Also damals hört sich jetzt echt an, wie Opa erzählt vom Krieg, aber es ist noch nicht so lange her, da habe ich über topografischen Karten gesessen und habe mir Fahrradstrecken da zusammengesucht. Also
Dafür
es
muss man
geht.
sich nicht entschuldigen.
Jedenfalls bin ich über Bike-Router oder B-Router Web gestoßen und fand das total beeindruckend, weil die Routing-Ergebnisse damals schon extrem gut waren. Und da sprechen wir über einen Datenstand in OpenStreetMap, der echt noch weit von dem entfernt war, wie es heute ist. Ich habe damals in Berlin gelebt. Da war die Datenqualität natürlich schon damals auch deutlich besser als heute. Entschuldigung, deutlich besser als auf dem Land. Heute hat sich das ein bisschen angeglichen. Ja, und dann hat sich ein Bekannter von mir selbst so ein B-Router Web installiert und hat da noch ein paar zusätzliche Routing-Profile draufgetan. Die gab es nämlich damals schon aus der Community. Und mir ging es damals so hauptsächlich um Mountainbike-Fahren. Und da gibt es halt spezielle Sachen, die beim Routing berücksichtigt werden müssen. Und er hatte da so ein, zwei Routing-Profile für Mountainbike drauf gemacht. Und ja, das war dann mein Router to go. Den habe ich permanent genutzt. Und wenn ich irgendwas brauchte, habe ich ihm Bescheid gesagt. Er hat dann irgendwie die Profile raufgeladen oder wir waren dann mal irgendwann im Urlaub in Island. Da hatte ich ihn gebeten, die Routing-Daten für Island mal zu aktualisieren beziehungsweise überhaupt drauf zu tun. Das hat er dann immer für mich gemacht. Fand ich super, lief so bis vor 2,5 Jahren ungefähr. Und dann wollte ich ihm einfach nicht mehr auf die Nerven gehen mit meinen ganzen Wünschen und habe dann einfach mal selbst geschaut. Ja, kann man sowas selber hosten? Geht das so für mich nur? Und habe mir das angeguckt und das war relativ simpel. Habe mir das gebaut, habe dann alle meine Routing-Profile reingemacht, die ich haben wollte, habe alle meine Kartenebenen mir zusammengestellt, die ich haben wollte und habe mir das einfach ins Netz gestellt unter brouter.m11n.de und habe das dann auch genutzt, habe es bei Twitter mal gepostet und ja, wie das so kommt. Plötzlich schlugen da eine Menge Leute auf und haben das genutzt, regelmäßig zum Planen. Ich habe viele Fragen bekommen dazu, habe viele E-Mails beantwortet, habe ganz viel bei Twitter geschrieben und ja, so wurde das immer größer. Und mittlerweile nutzen das, glaube ich, so viele Leute mit so viel verschiedenen Vorstellungen davon, was Radfahren ist. Und damit kommen wir jetzt zur Beantwortung deiner Frage. An wen richtet sich das? Ich glaube, es richtet sich an tatsächlich jede Person, die irgendwie mit dem Rad unterwegs ist und eine Route von A nach B oder von A nach B nach C oder sonst wie planen möchte. Denn es gibt eigentlich alles, was man dafür benötigt, ist in bikerouter.de eingebaut. Also die passenden Routing-Profile für alle möglichen Arten von Fahrrädern. Viele, viele Kartenansichten, POIs, es ist alles da. Das heißt, eigentlich ist das ja für alle Personen geeignet, die mit dem Fahrrad unterwegs sind.
Und wenn man da mal jetzt drauf schaut, die erste Frage wäre natürlich so, was ist jetzt der Unterschied zu B-Router Web und warum sollte man dann Bike-Router nutzen?
Du, man sollte das gar nicht nutzen. Also das würde ich gar nicht fordern oder verlangen von den Leuten. Das ist eine Option. Also es ist eine B-Router Web-Instanz von mehreren. Ich freue mich über die Leute, die das nutzen. Hauptsächlich mache ich es aber tatsächlich immer noch für mich. Ja, also manchmal kommen eben auch Leute mit Wünschen, wo ich dann sage, nee, diese Kartenebene, die ist zwar vielleicht für dich ganz nett, aber die baue ich jetzt nicht mit ein, weil die hat für die meisten Leute überhaupt gar keine Relevanz. Der Unterschied ist gar nicht so groß. Ich habe oben den Header ein bisschen kleiner gemacht, der war mir zu hoch tatsächlich, also die Kopfzeile. Und habe die aus diesem langweiligen Dunkelgrau ein bisschen eingefärbt, ein bisschen farbenfroher gemacht. Ich habe Routing-Profile dazu installiert, die standardmäßig nicht dabei sind. Also ich glaube, so standardmäßig sind es vielleicht so 10, 12 Stück. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, aber es sind relativ wenige. Ich habe mir unter anderem die Mountainbike-Profile vom Zossebart, heißt der, ist bei uns auch aus dem MTB-News-Forum, die habe ich dazu gemacht. Ich habe ein paar Gravel-Profile dazu gemacht, ein paar Rennrad-Profile und so.
Und hast dafür Auto und was habe ich da noch gesehen? Eisenbahn ja, rausgekickt.
Die sind aber tatsächlich, glaube ich, in der originalen Version schon mit drin. Die sind in Beirut da, glaube ich, dabei. Muss ich ganz kurz mal schauen.
Ja, sind sie. Ich habe gedacht, du hast sie damals rausgekickt, aber ich habe sie jetzt ganz unten.
Ist ganz unten, ja.
Ganz unten sind sie trotzdem noch da, ja.
Ja, ich habe heute tatsächlich vorhin gerade das Eisenbahnprofil genutzt. Also das hat schon tatsächlich auch seine Bewandtnis. Ich wollte mal was auschecken vorhin. Also das ist schon ganz okay, dass die da drin sind, auch wenn man sie nur einmal im Jahr vielleicht ganz kurz braucht. Okay. Was habe ich noch geändert? Ich habe ein paar Kartenebenen hinzugefügt, die man sich auswählen kann. Unter anderem das Gravel-Overlay, was ich mal gebaut habe. Helferlein-Profile, Overlays, wie zum Beispiel eine Kachelansicht für die Explorer, VeloViewer Explorer Squares, dieses Kacheln sammeln. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal thematisiert hattet hier. Wenn nicht, kann ich es ganz kurz erklären, was das ist. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer ganz interessant. Wenn man sich eine Karte vorstellt, vor sich ausbreitet, kann man... Markus,
bevor du jetzt dahin gehen, lass uns nochmal Schritt für Schritt anfangen. Okay. Weil, wenn man jetzt, ich stelle mir immer den Hörer vor, der jetzt B-Router Web kennt, jetzt klickt er auf Bike Router, so, und dann sieht er natürlich zuerst mal, es gibt eine Menge mehr an Routing-Profilen.
Ja.
Und da wäre jetzt ja die erste Frage, was steckt denn dahinter? Weil du dann siehst Zossebart 1 und Zossebart 2 und 3 und 4 Sterne. Mhm. Ich weiß aus deinem Video, diese Sterne, diese gelben Sterne sind so deine Lieblingsgeschichten. Also das heißt, was du so am liebsten machst, das hast du mit einem Stern versehen dann. Aber wie kommt man denn als Nutzer eigentlich dahin, dass man so nicht alle 28 Routing-Profile durchklicken muss, sondern so ungefähr nach dem dritten Hingucken weiß, so was ist denn für mich das Beste?
Ist, glaube ich, ganz einfach. Man schaut, mit welchem Fahrrad man unterwegs ist. Also Rennrad, Gravel, Mountainbike, Trekking haben wir jetzt hier so. Und wählt das Profil aus, was die meisten Sterne hat. Passend zu diesem Bike-Typ. Und dann schaut man mal, was dabei rauskommt.
Okay.
Wenn einem das nicht gefällt, dann nimmt man das, was die nächst niedrige Anzahl an Sternen hat. Aus der gleichen Fahrradkategorie. Und ich glaube, dann kommt man schon relativ schnell dahin zu dem, was man möchte. Wenn das alles nicht funktioniert, auch nach der fünften Auswahl, dann ist tatsächlich wahrscheinlich kein passendes Profil dafür das, was man machen möchte. Mhm. Das ist einfach so, man hat hier echt eine Auswahl, die schon mal deutlich größer ist als bei vielen anderen Routenplanern. Mhm. Also das heißt, dort wird man dann auch nicht unbedingt die passende Route finden. Also wenn man es hier schon nicht recht gemacht bekommt, dann woanders wahrscheinlich auch nicht.
Also mir ging es eher um das Thema Einfachheit, ne, dass man das Ding relativ schnell nutzen kann, weil einige Leute werden auch sagen, mein Gott, warum soll ich jetzt 20 Dinger durchprobieren? Bei anderen Routenplanern sind, da gibt es einfach, siehe Komoot, da gibt es dann Mountainbike, Rennrad, Gravelbike und fast Schluss. Ja. Und das kann ja auch einfach eine Überforderung sein. Ne? Aber ich denke mal, wenn man so im eigenen Gebiet mal da rumprobiert und sieht, was da rauskommt, dann bekommt man wahrscheinlich einen Eindruck, was dieses Profil dann auswählt.
Das ist genau das Ding. Also man soll sich eben nicht drauf verlassen, was da rausfällt. Das sollte man übrigens bei keinem Routenplaner machen. Das sollte man auch im Auto nicht beim Navigationsgerät machen. Es ist einfach, ein bisschen mitdenken schadet nicht. Ja klar, es gibt so die Leute, die wollen halt einfach nur von Potsdam nach Berlin fahren und geben das ein und bekommen eine Route und fahren die dann ab. Aber ich glaube, die Leute sind dann vielleicht doch nicht so ganz die Zielgruppe. Also es ist so, B-Router und B-Router Web, die können schon deutlich mehr. Und ich habe es von sehr vielen Leuten gehört, die auch anfangs überfordert waren, die nicht die passenden Strecken gefunden haben, weil sie zum Beispiel gar nicht wussten, dass man ein Routing-Profil auswählen kann. Und wenn man die Leute so ein bisschen dahin stupst in die Richtung, dann haben sie es, glaube ich, also aus der Erfahrung raus sehr schnell durchblickt. Und eine Woche später konnten sie sich nichts anderes mehr vorstellen, als B-Router Web zu benutzen oder Bike-Router.de. Das ist ja das Konzept dieser Lernkurve lässt sich hier ganz gut anwenden. Also es ist zum Anfang muss man sich überwinden, muss sich ein bisschen durchbeißen, vielleicht für einen kurzen Moment. Aber wenn man das einmal gecheckt hat, dann kommt man auch an nichts anderes mehr ran. Also zumindest meine Erfahrung und die Erfahrung von vielen anderen Leuten, die mir das berichtet haben, die lassen da nichts mehr drauf kommen. Also die können nicht mehr mit den Sachen planen, mit denen sie noch vor einem halben Jahr geplant haben. Ja, das ist einfach das Ding. Aber es erfordert eben, dass man sich damit auseinandersetzt, zumindest ein bisschen. Und der Rest ergibt sich denn. Also alle Funktionen wird sowieso niemals jemand gleichzeitig benutzen für eine Routenplanung. Aber so die wichtigsten Dinge, die muss man sich halt tatsächlich einmal erarbeiten.
Genau. Also ich meine, ganz unübersichtlich wird es ja in dieser Profile-Ecke dann, wenn man diese ganzen Navbar-Profile. Also da tue ich mir auch immer schwer, was wird denn da jetzt mit gemeint? Und da gibt es ein MTB Lite, ein Lite Wet, ein Medium, Medium Wet, Strong, Strong Wet und so. Also das ist dann schon ein bisschen, wo es in den Bereich der Überforderung reingeht.
Ja, das ist tatsächlich auch so ein, wo ich schon mehrfach drüber nachgedacht habe, das einfach rauszunehmen. Das Problem ist halt, dass wenn man das einmal dort reintut, es gibt Leute, die nutzen das und dann löscht man es raus, dann weiß ich, dass ich nach 10 Minuten E-Mails im Postfach habe. Und deswegen habe ich mich da bisher noch nicht rangetraut. Mir sind die Dinger auch ein Dorn im Auge. Ja, ich nutze die auch null, überhaupt gar nicht. Aber ich traue mich denn doch nicht ran. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich mache das hauptsächlich für mich. Aber so guck natürlich schon, dass ich da nicht irgendwie die Leute vor den Kopf stoße, die das gerne benutzen. Weil ich freue mich ja auch, wenn das andere benutzen.
Ja, klar.
Deswegen habe ich dann angefangen, irgendwann diese Sternchen dahinter zu machen, einfach als kleinen visuellen Hinweis, wo man sich vielleicht dran orientieren kann.
Ja, und dann gibt es ja noch, was ich glaube, was am meisten übersehen wird, ist ganz, ganz unten die Alternativen. Wie werden die denn eigentlich dann bestimmt?
Das ist eine Frage, die müsstest du dem Arndt stellen, tatsächlich. Das ist ein Feature von B-Router, von der Routing Engine.
Ah, okay.
Ja, die mit den gleichen Eingabedaten insgesamt vier verschiedene Ergebnisse rauswerfen kann. Also man hat das Standardergebnis und dann die drei Alternativen.
Okay.
Ich könnte nur mutmaßen, wie das funktioniert.
Nee, dann passt es
Aber
schon.
das wäre tatsächlich eine Frage für den Arndt.
Okay. Gut.
Aber es ist gut, dass du das sagst. Würde ich auch tatsächlich allen empfehlen, die mit B-Router Web arbeiten. Schaut euch mal die Alternativen an zu einer geplanten Strecke. Das ist manchmal echt interessant. Da kommen sehr coole Sachen bei rum unter Umständen. Nicht immer, aber manchmal wird man dann doch mal über einen Weg geführt, den man so noch nicht auf dem Schirm hatte. Und das sind manchmal nicht mal die schlechtesten Wege.
Also ich wollte nochmal auf die Unterschiede aufmerksam machen, denn wenn man jetzt Mountainbike-Planung betreiben will, dann ist man spätestens bei dir, weil es gibt ja bei B-Router Web kein Mountainbike-Profil, sondern jede Menge anderen Sachen. Also dann schwenkt man sowieso schon mal auf dein Portal. Die zweite Sache, die ich wirklich klasse finde, ist, dass du den QR-Code eingeführt hast, mit dem man die GPX-Daten runterladen kann, beziehungsweise austauschen kann. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern.
Ja, das ist tatsächlich auch ein Feature, was ich gar nicht selbst gebaut habe, sondern das kam auch aus dem B-Router Web, aus der, ja, wie sagt man, aus dem GitHub-Repository. Also das ist die Website, wo das entwickelt wird. Ich hatte ja gesagt, das ist Open Source. Das heißt, der Quellcode ist offen, der Quellcode ist frei, man kann sich das runterladen, man kann das verbessern und kann die Verbesserung vorschlagen zur Übernahme in den eigentlichen Code wieder, also sogenannter Pull-Request. Und das hatte mal jemand gebaut und hatte das vorgeschlagen als Verbesserung. Das hat aus verschiedenen Gründen noch keinen Einzug in die offizielle Version von B-Router Web gefunden. Ich fand das Feature aber so praktisch, dass ich es einfach in meine Version mit reingenommen habe. Und was das macht, ja, ist im Grunde einfach nicht einen fertigen geplanten Track herunterladen, sondern einen Link zu erzeugen. Also einen Download-Link zu erzeugen für diesen Track. Und dieser Download-Link, der ist hinter einem QR-Code. Das heißt, man kann einfach an seinem Desktop-Rechner eine Route planen, man hat einen großen Bildschirm, hat die Übersicht, wunderbar alles, ist fertig, lässt sich diesen QR-Code anzeigen und fotografiert den mit dem Telefon ab. Und das Telefon öffnet diesen QR-Code, lädt diesen Track herunter, der sich dahinter verbirgt, und man kann den dann öffnen in, was man eben benutzt, Garmin Connect oder ja, weiß ich nicht, was man noch für Apps benutzt. Also alle Apps, die GPX-Dateien lesen können, können dann diese Datei öffnen, und dann hat man die Route sozusagen auch sofort schon zum Beispiel auf seinem Garmin-Device. Ja, wie gesagt, dieser Code ist gar nicht von mir. Das habe ich nur integriert, weil es im originalen B-Router noch nicht mit drin ist. Entschuldigung, im originalen B-Router Web noch nicht mit drin ist. Ich würde aber mal denken, dass das mittelfristig auch dort landet.
Aber
Ja,
das wird auch
da sind ein
davon.
paar Umbauten, sind danach erforderlich, aber das würde jetzt hier zu weit führen.
Aber für unsere Hörer wäre es auch insofern klasse, weil man sagt, Bike-Router planen und unterwegs nutzen auf dem Smartphone mit irgendeiner App seiner Wahl. So wird dann der Transfer funktionieren.
Genau, weil es ja sonst doch relativ umständlich ist, wenn man die GPX-Datei auf seinem Computer herunterlädt, dann liegt sie da im Downloads-Ordner. Ja, und was macht man dann damit? Da muss man auf Garmin Connect gehen oder auf Strava oder Komoot und muss es dort reinladen, damit sich's mit dem Gerät synchronisiert. Und mit diesem QR-Code wird das halt sehr einfach. Die nächste Frage, die dann die meisten Leute stellen, ist, naja, warum kann das nicht direkt mit meinem Garmin Edge oder mit meinem Wahoo synchronisieren? Und ja, das ist dann immer die Antwort, weil es nicht geht, weil das nicht der Fokus dieser Anwendung ist. Also diese B-Router Web ist halt tatsächlich, es ist ein Planungstool, es ist kein Synchronisierungstool. Das würde auch gar nicht so einfach gehen, weil tatsächlich, was auch viele gar nicht wissen, alles, was man bei B-Router Web macht, läuft nur im Webbrowser. Es gibt keine Datenhaltung irgendwo auf einem Server. Das merkt man ja auch schon daran, dass man sich nicht einloggen muss oder sowas. Es ist immer alles nur in dem eigenen Webbrowser. Ja, es werden keine Tracking-Cookies gesetzt, es gibt keine Sessions und so weiter. Und daher sind eben bestimmte Funktionen auch nicht möglich, wie eben der direkte Upload zu Garmin Connect oder Strava oder Komoot. Das ist eine Einschränkung, die aber ganz bewusst, glaube ich, so hingenommen wird.
Also ich finde das gar nicht schlecht. Nur muss man dann eben auch mal bewusst machen, dass man B-Router, Web und Bike-Router nicht als Verwaltungstool nehmen kann. Also sprich seine fertigen Touren irgendwo auf eurer Seite archiviert, sondern das muss man noch selber tun. Vielleicht hast
Richtig.
du da auch noch einen Tipp für, wie man das optimal machen kann. Aber
Ja.
also ich finde das super so, wie es ist. Ja.
Ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Wenn halt alles in einem Browser läuft, ja, wie kann ich denn Dinge weitergeben? Wie kann ich Dinge abspeichern? Das ist hier, wie ich finde, ziemlich clever gelöst. Denn der komplette Planungsstand, den man auf dem Bildschirm sieht, also die Tour mit allen Start-, End-, Zwischenpunkten, POIs, ausgewähltem Routing-Profil, ausgewählter Kartendarstellung, alles das wird immer in der aktuellen Adresse, in der Adresszeile im Browser geschrieben. Also die aktualisiert sich bei jedem Punkt, den ich setze. Das heißt, ich kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt die Adresse dort nehmen und kann mir die als Bookmark abspeichern. Ich kann die kopieren und in eine E-Mail packen. Ich kann sonst was, die sonst irgendwo sharen. Ich kann sie bei Twitter hochladen, wo auch immer. Wenn ich diese URL, diese Adresse öffne, wird genau der Stand wiederhergestellt, zu dem Zeitpunkt, wie ich es gespeichert habe. Inklusive aktuelle Zoom-Einstellungen und sowas alles. Und das ist ein Konzept, was heute ein bisschen aus der Zeit gefallen scheint, aber ich finde es, muss sagen, ich finde es relativ clever. Wenn ich irgendwas habe, was ich später weiter planen möchte, ziehe ich mir einfach die URL in so einen Bookmark-Folder in der Toolbar. Und dann habe ich es da und kann später einfach dran weitermachen, jederzeit. Und auch einfach mal so per Nachricht irgendwo hinschicken oder so. Also okay. Ich finde es super bequem. Und es erfordert eben dann auf der anderen Seite auch kein Login und so. Ne? Wenn man es jetzt einem Bekannten schickt oder so, da kann es halt einfach genauso benutzen.
Genau, das auf jeden Fall, auch wenn man mal diesen Klick gemacht hat mit dem, na, dann leg dir halt einfach in deinen Favoriten einen Ordner an. Wobei da schon mal jetzt die Frage, es gibt ja immer in diesen Systemen eine Weiterentwicklung. Würde diese URL dann auch noch dieselbe Strecke rausgeben nach einer Aktualisierung von deiner Seite, also vom Tool?
Das ja, die Strecke würde dieselbe bleiben, es sei denn, es ändert sich an dem Routing-Profil etwas. Dann kann es sein, dass sich auch die Strecke ändert. Ja, wenn ich jetzt von einem Tag auf den anderen, sagen wir mal im Gravel-Profil, Asphalt bevorzuge, wo vorher verdichteter Schotter bevorzugt wurde, dann wird sich die Route wahrscheinlich ändern. Ja, dann wird sie so. Aber das mache ich nicht. Also ich aktualisiere nur ein Profil regelmäßig und das ist das Beta-Profil. Also das steht auch extra in dem Profilname drin, dass es eine Beta-Version ist. Da gehe ich manchmal ran, aber mache auch nur kleinere Sachen. Also im Großen und Ganzen kann man sich drauf verlassen, dass das schon so passt.
Okay.
Eine Sache noch, ganz wichtig, wo das noch passieren kann, wenn sich die OSM-Daten, also die OpenStreetMap-Daten ändern. Wenn jetzt von einem Tag auf den anderen ein Weg nicht mehr da ist, in der OpenStreetMap-Datenbank, dann kann natürlich da auch nicht mehr drüber geroutet werden. Das muss man sich auch immer noch mal vergewissern oder vor Augen halten. Oder wird ein neuer Weg eingetragen, der bisher noch nicht in der Datenbank drin war und der ist für das ausgewählte Routing-Profil auf der Strecke geeigneter als das, was bisher geroutet wurde, dann wird natürlich die Route darüber gelegt. Mhm. Das sind aber Dinge, die passieren jetzt nicht so häufig, wie man vielleicht denken mag.
Also Matthias, wenn du keine Fragen mehr zum Routing hast, würde ich gerne mal auf die Karten eingehen.
Ja, ein Punkt wurde vorhin noch ein bisschen übergangen. Du fandest sehr toll, dass man eben keine Möglichkeit hat, hier speichern und übertragen. Also das muss ich sagen, ist schon für mich einer der Komfortfeatures von Komoot, dass ich eben meine Strecken direkt rüber auf Garmin oder Wahoo synchronisieren kann. Mhm. Klar, wenn du keine Verwaltung zum Abspeichern hast, wird es schwer. Aber meinst du nicht, dass es doch die Möglichkeit gäbe, so à la diesen QR-Code-Button eine Taste einzubauen, schickt es an mein Wahoo-Profil?
Naja, das geht tatsächlich technisch nicht. Ich habe keine, oder um etwas zu Wahoo zu schicken, ins Profil zu schicken, brauche ich
meinen Zugang natürlich.
Brauche ich einen Zugang, genau. Ich brauche irgendein Authentifizierungstoken, was ich mitschicke und das bekomme ich nicht so einfach. Das heißt, man müsste weiß nicht, ob Wahoo das überhaupt anbietet, einen Login mit Wahoo anbieten, so dass ich mich in Beirut Web mit meinem oder bei Wahoo einloggen kann und dann könnte ich eventuell mit diesem Token, was ich dort bekomme, Sachen hinschicken. Aber das wird so viele Dinge nach sich ziehen und dann hätte man plötzlich auch wieder irgendwelche Cookie-Problematiken und sowas. Also ich sehe das tatsächlich kurzfristig und mittelfristig sehe ich das nicht in der Software.
Okay.
Ja, das ist ganz bewusst so ausgelassen, würde ich denken. Also genaueres kann da auf jeden Fall der Norbert Renner sagen. Das wäre, glaube ich, wenn man das aufmacht, das wäre die Büchse der Pandora. Dann hast du nämlich Wahoo und dann hast du Komoot und dann hast du Strava und dann hast du Garmin und das wird nicht mehr aufhören. Und alles, was dann dort an Entwicklungsarbeit reinfließt, fehlt an anderer Stelle. Also ich sehe es eher so, dass man das, was man richtig gut kann, dass man sich darauf fokussiert. Und dann nicht so in die Breite irgendwie Features ausrollt, die man ja auch pflegen muss und wo man ständig hinterher sein muss. Und das ist Das ist ein Aufwand, der gerade in Open Source, also was für Community entwickelt ist, das kann man gar nicht leisten.
Klar, ja? Weil ja, wenn halt Wahoo was an seiner Surfer-Architektur ändert, dann musst du hinterherrennen und die werden dir wahrscheinlich nicht aktiv Bescheid sagen, nee, dass sie was machen.
Nee, genau. Wenn es überhaupt geht, das ist ja nochmal die nächste Frage, ob Wahoo das überhaupt zulässt, dass man sich als Privatperson da hinwenden kann und sagen, hey, ich bräuchte mal einen App-Zugang oder einen API-Zugang zu eurem System, dann sagen die vielleicht auch, ja, aber nee, dann musst du so groß sein wie Komoot, damit du das bekommst. Weiß ich nicht, habe ich mich nie mit auseinandergesetzt, aber es wird halt ein riesen Batzen Arbeit sein und das ist schwierig zu leisten, wenn man das irgendwie nebenbei als Hobby macht.
Klar. Insofern also Job für uns, eine gute Anleitung machen, wie ich den QR-Code-Export direkt in mein Wahoo-Profil reinschießen kann.
Ja, und auf meiner Seite muss ich auch nochmal sagen, Matthias, hast natürlich recht, ich fände es auch klasse und glaube ich, jeder Kunde fände das gut, wenn man ein System hätte und nicht zwischen verschiedenen hin und her switchen und auslagern und importieren muss. Denn das Geheimnis von Komoot ist ja, glaube ich, auch diese automatische Synchronisierung. Ich habe da mein Portal, wo ich planen kann, wo ich speichern kann, wo ich sofort mit meinen Geräten synchronisieren kann. Das ist natürlich schon klasse, aber ist einfach so ein Universum für sich. Und was ich eben sagen wollte, ist, das, was ihr macht, das ist vollkommen ausreichend jetzt für die Dimension, die ihr anbietet und absoluter Respekt, was ihr da schon auf die Beine gestellt habt. Und ich glaube, da müssen wir erstmal stehen bleiben. Und Matthias, ganz klar, wenn wir da ein bisschen unterstützen können mit ein paar Tipps, dann sind wir dabei. Wenn wir jetzt mal auf die Karten schauen, dann ist ja ein weiterer Bereich jetzt, wo du mehr geboten hast oder mehr bietest als B-Router Web. Und wir haben ja, glaube ich, noch gar nicht so ganz deutlich gesagt, dass deine Anwendung ja eben auch komplett auf OpenStreetMap-Daten beruht, also das Routing, die Hintergrundkarten halt. Und jetzt kann man ja in solchen Anwendungen verschiedene Hintergrundkarten zum Einblenden anbieten, also man hakt das dann an, man hat Overlays wie diese Radrouten, wie die Wanderrouten und verschiedene andere Sachen noch. Und auch da hätte ich mir jetzt mal gewünscht, so als Erstuser, was verbirgt sich denn dahinter? Also was heißt denn das, wenn ich da so eine Karte habe, wie dann irgendwie For You Maps oder MTB Map CZ oder sowas, was bringt mir das? Und oder muss ich da auch wieder alles durchklickern?
Ja, du musst alles durchklickern, um das zu finden, was dir am Ende gefällt. Kurze Antwort. Hier ist es bei den meisten Karten, die man auswählen kann, mal abgesehen von den Satellitenbildern natürlich, ist es auch so, dass die auf den OpenStreetMap Daten basieren, also auf dieser Datenbank. Also OpenStreetMap, die meisten, wenn die das Wort hören, denken sie an die Kartenansicht, die man bekommt, wenn man OpenStreetMap.org im Webbrowser eingibt. Das ist aber nur eine Sicht auf die eigentlichen Daten, die zugrunde liegen. Also Straßen, Flächen, also Wälder, Wasser, Eisenbahnen, einzelne Bäume, was gibt's noch hier, sowas wie Gebäude, Tankstellen. Das ist alles in der Datenbank verzeichnet, in so einer, naja, halbstrukturierten Form, würde ich das mal nennen. Und was diese Kartendarstellungen sind, einfach nur, ich nehme mir die Daten, sage, ein Gebäude soll dunkelgrau dargestellt werden und zeichne das einfach auf die Karte. Ein Wald soll grün dargestellt werden, also nehme ich mir die Fläche, die diesen Wald definiert und tusche den grün an und packe den auf ein Bild. Und so baut sich mit allen Sachen, die man so drin hat, am Ende ein Kartenbild auf in einem Stil, den ich mir vorher überlegt habe. Ja, und den Standard OpenStreetMaps Stil, den erkennt man auch sofort, weil der ist ja an vielen Stellen im Web zu sehen. Und es gibt aber eben auch noch speziellere Stile, die vielleicht auch für bestimmte Anwendungen optimiert sind. Also Beispiel habe ich hier dieses Sigma Cycle. Das ist eine Kartendarstellung der OpenStreetMap-Daten, die auf Radfahren ausgelegt ist. Da sind Radrouten eingezeichnet, da gibt es eine Höhenschummerung, da sind bestimmte Details mit weniger auffällig gezeichnet und andere Details sind mehr auffällig gezeichnet. Also weg von einer ganz generellen Kartendarstellung, die möglichst alles irgendwie darstellen will, zu einer speziellen Kartendarstellung. Und das haben alle diese Ebenen gemein, dass sie dann eine spezielle Darstellung der OpenStreetMap-Daten sind. Die hier ausgewählt sind bei mir auf der Website, das sind halt schon überwiegend die fahrradspezifischen Karten. Du hast es ja schon erwähnt, MTB-Map. Ja, das ist eine von der tschechischen Webseite, die haben dann einfach eine Mountainbike-spezifische Kartendarstellung gewählt oder versucht, die zu erstellen. Mit einigen Vorteilen, mit einigen Nachteilen. Sieht man dann zum Beispiel so Trails und sowas hervorgehoben.
Aber es gibt ja bei keiner dieser Ebenen wirklich eine Legende.
Nicht hier tatsächlich. Das ist ein ganz großes Manko auch von Bike-Router bzw. von B-Router Web. Wenn man die Legende haben möchte, muss man tatsächlich aktuell auf die jeweilig ursprüngliche Website gehen. Also da, wo die Karten ursprünglich mal ja angeboten werden.
Und selbst da findet man sie nicht häufig.
Ist sehr schwierig, ja. Das ist auch tatsächlich bei mir ein Punkt auf der Liste. Irgendwie vielleicht oben in der Navigationsleiste irgendwas zu hinterlegen, dass man für die aktuell ausgewählte Kartendarstellung, für die Kartenebene irgendwie zumindest in einem neuen Tab im Browser auf die Legende springt, auf das Bild mit der Legende.
Das fände ich super.
Ja, es ist für mich auch, also so wie ich es benutze, ich brauche es nicht, aber das habe ich auch schon von vielen Leuten gehört. Also ich kann das komplett nachvollziehen und das ist ein sehr valider Punkt. Und ich habe es, wie gesagt, auch schon auf der Liste, das irgendwie hier einzubauen. Ganz, ganz wichtig, ja.
Ja, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wozu würdest du welche Karte nutzen? Also Sigma Cycle, MTB Map, 4U Maps, Cyclo OSM.
Ist aus meiner persönlichen Sicht brauche ich die alle nicht. Ich nutze wirklich ausschließlich den originalen OpenStreetMap, die originale OpenStreetMap-Darstellung. Das ist oben der erste Punkt. Man muss aufpassen, wenn man mit einem deutsch eingestellten Browser dahin geht, dann ist die Auswahl anders als bei einem englisch eingestellten. Beim Deutschen steht openstreetmap.de als erster Punkt. Den meine ich nicht. Ich meine einfach nur das OpenStreetMap ohne Endung. Weil es gibt nämlich tatsächlich auch einen OpenStreetMap-Stil, der sich an so die bekannten deutschen Kartendarstellungen aus den Autoatlassen anlehnt. Also die Autobahn in Gelb mit Orange, irgendwie kennt das von früher. Mhm. Und ist so ein bisschen abgewandelt. Die sind aber nicht sehr aktuell, die Karten. Deswegen, wer aktuelle Karten haben möchte, empfehle ich die originale OpenStreetMap-Darstellung. Die hat am meisten Details, hat aber so Sachen wie Fahrradrouten und so nicht hervorgehoben. Das ist der Nachteil daran. Brauche ich für das, was ich mache, nicht. Deswegen nehme ich das. Ansonsten tue ich mich sehr schwer, da irgendwas zu empfehlen. Das ist wirklich eine Sache, die muss man ausprobieren.
Also vielleicht für die Hörer dann dieses Cyclo OSM beispielsweise.
Ja,
da
ist
sind
auch
schon jede Menge Informationen drin. Da kann man auch erkennen, eben wo markierte Radrouten langlaufen. Aber das ist ja auch eine tolle Sache schon bei B-Router Web, dass man einfach diese Ebene, und jetzt kommen wir zu den Ebenen, die man zusätzlich draufblenden kann, dass man da sagen kann, Radfahren oder Wandern. Und da hast du ja auch noch so einige andere Ebenen.
Genau. Ja, das sind die Overlays, heißt es im Original. Ich weiß gar nicht, wie es auf Überlagerung oder so auf Deutsch. Also wir haben immer eine Karte, die liegt unten. Kann man sich wirklich vorstellen, man breitet die Karte auf dem Tisch aus, die Papierkarte. Und jetzt gibt es so Folien, die man drauflegt. Und auf den Folien sind bestimmte Sachen markiert, wie eben jetzt eine Radroute oder sowas. Ja, also man packt das über die Karte drüber. Das meiste ist durchsichtig, aber ein paar Wege sind markiert. Und da haben wir als Auswahl eben die, du hast es schon erwähnt, Radfahren und Wandern. Das sind die markierten Routen, die in OpenStreetMap vorhanden sind. Die sind in der Hinsicht ganz gut, da schon oft die Namen mit dran stehen, so als Abkürzungen. Oder bei Wanderwegen sind diese, wie heißen sie, diese Markierungen am Wegesrand, ne? Dieser weißes Quadrat mit blauem Kreuz und solche Sachen. Die sieht man dann auch direkt auf der Karte. Es ist unter Umständen sehr hilfreich. Da muss man dann auch manchmal ein bisschen reinzoomen, damit die sichtbar werden. Das ist nicht in allen Zoomstufen so. Ich glaube, damit kommt man schon mal ziemlich weit bei, wenn man jetzt so Radrouten fährt oder wenn man wandern geht. Ein bisschen spezieller wird's beim Gravel Overlay. Das ist eine Sache, die gibt's tatsächlich so nur bei bikerouter.de. Und es richtet sich an die Leute, die ja dem Trendsport Gravel nachgehen. Hat sich ja in den letzten Jahren doch einer ziemlichen Beliebtheit erfreut und macht's auch weiterhin. Und das ist eine Da hatte ich die Idee mal bei dem oder vom CXB-Routenplaner, ist ja auch, du hattest es ganz am Anfang schon gesagt, da gibt es auch ein Beirutter Web auf CX Berlin. Und die hatten ein Overlay angeboten, das ist auch so eine Überlagerung, wo Wege markiert waren, schön in dickrot, die zum Graveln geeignet sind, also sprich verdichtete Forstwege oder ähnliche Sachen. Und das fand ich ziemlich clever und habe das auch genutzt, relativ intensiv, habe dann aber gemerkt, da sind Sachen, die gefallen mir nicht so gut. Unter anderem, dass die drunter liegenden Wege komplett überdeckt wurden durch dieses Overlay. Also man hat nicht mehr gesehen, was ist da eigentlich für ein Wegtyp drunter? Ist das ein Forstweg? Ist das ein Trail oder so? Weil die einfach so massiv, so dick aufgetragen haben, in dieser Überlagerung und konnte es einfach nicht mehr erkennen. Und dann habe ich auch ja auch hingesetzt mal an einem Wochenende und habe versucht, selber sowas zu bauen. Und das war ja relativ simpel auch. Und dann habe ich mir angefangen, selbst so einen Stil zu entwerfen für diese Überlagerung. Und ja, das ist das, was man da sieht. Und der ist jetzt mittlerweile in der zweiten Version. Hatte ich nochmal komplett neu gemacht vor kurzem. Ist für ganz Europa verfügbar. Wird so ja alle 2 bis 4 Wochen aktualisiert. Das ist relativ aufwendig, die Daten da zu aktualisieren. Ich weiß aber auch, dass das Ding sehr, sehr beliebt ist. Also ganz viele Leute nutzen das als Unterstützung für die Planung.
Okay, für technischen Hintergrund, was wertest du da denn für ein OSM-Feature aus?
Das sind, lass mich kurz überlegen, es sind 3 Features, die ich auswerte. 3 bis 4 Features. Also zum einen die Wegart. Also es gibt ja für Forst- und Wirtschaftswege gibt es ja dieses Track,
Track.
ja, genau. Bei Tracks gibt es nochmal die Unterteilung in den Track-Type, das kommt hier auch mit rein.
Okay.
Dann die Oberflächenart, also Surface, sprich ist es Schotter, ist es verdichtet, ist es Beton, ist es Pflaster, was auch immer. Und die Glattheit, also die Smoothness. Gibt es ja auch von excellent über good bis horrible und impassable. Und diese 3 bis 4, beziehungsweise 4 Sachen werden da ausgewertet. Und ja, am Ende kommen dann halt verschieden gestrichelte Linien raus oder verschiedene eingefärbte Linien und die werden dann einfach dargestellt. Und
Neigung nimmst du da nicht mit auf, oder? Steilheit vom Weg.
Nein, nein, ist nicht mit drin. Das ist tatsächlich die Oberflächenbeschaffenheit, die hier angezeigt wird. Die Neigung ist an der Stelle, wo das Overlay erstellt wird, steht überhaupt nicht zur Verfügung, beziehungsweise nur aus den OpenStreetMap-Daten. Und da ist es sehr unvollständig. Also das wäre gut, könnte man überlegen, ob man da noch mal einen kleinen Pfeil oder sowas daneben macht. Aber dann wird es vielleicht auch schon wieder zu voll auf der Karte.
Ja, nee, das ging eigentlich eher darum, dass man sagt, gut, mit dem Gravelbike kannst du halt nicht so oder willst du nicht so die extremen Steigungen wie eben beim Mountainbike fahren, dass man das noch mit reinnimmt. Aber ist ja auch okay. Das heißt, wir haben ja dann bei der Planung auch die Möglichkeit, das Höhenprofil auszuklappen. Und dann muss, wie du schon mal gesagt hast, der Nutzer einfach doch mal das Hirn einschalten.
Ja, das ist genau, das ist es. Ich finde das auch super wichtig, dass man, wenn man so einen Routenplaner benutzt, dass man auch ungefähr weiß, was man möchte. Und es schadet auch nicht, wenn man ja, mit Karten so ein bisschen umgehen kann, beziehungsweise bereit ist, das zu lernen, damit umzugehen. Ja, es gibt diese Hilfsmittel wie das Höhenprofil. Das ist super gut. Ich nutze es auch sehr gern. Es gibt so Hilfsmittel wie eine weitere, können wir vielleicht jetzt zu so kommen, wo wir gerade bei den Überlagerungen sind. Es gibt eine Höhenschummerung, die man sich einschalten kann, wo
Bevor
einfach.
du Markus da zur Höhenschummerung kommst noch, das interessiert mich schon sehr, diese Gravel-Geschichte, weil als begeisterter Graveler habe ich mir natürlich auch angeschaut, wie sieht das bei uns in der Region aus? Und ich glaube, da spiegelt sich so ein bisschen der Inhalt der OpenStreetMap-Karte, weil das ja alles nicht so unbedingt gleichartig dokumentiert ist. Ja, von daher in Waldstücken, wo ich jetzt so aus meiner Kenntnis ähnliche Wege sehe, ist es mal so und mal so dargestellt. Und von daher, wenn ich dich da richtig in Erinnerung habe, hast du die Stücke, die jetzt irgendwie mit Sand in Verbindung gebracht werden, als schlecht dargestellt, also in diesem Orange, ja, und die anderen in diesem Magenta. Also Magenta ist toll und Orange ist schlecht. Ja, So, und dann hast du, glaube ich, das von der vom Zustand der Wege abhängig gemacht. Und wer sich in OpenStreetMap so ein bisschen auskennt, die Karte lesen kann, was ich immer empfehle, gibt es ja Trackgrade eben 1 bis 5. Also 1 ist asphaltiert, den nimmst du nicht, sondern nimmst quasi 2, 3 wahrscheinlich, dann also
Richtig,
sozusagen
richtig.
die nicht asphaltierten Dinger. Aber der Fünfer, also der quasi nur noch eine Grasdecke ist, den nimmst du auch nicht mit rein, oder?
Der wird als schlecht
Wird
markiert. Also
schlecht,
der
okay.
ist dann dieses rot-gelb gestrichelt, was man als orange wahrnimmt. Genau.
Ja, so, und bei mir ist dann auch noch so aufgefallen, so Kleinigkeiten, aber vielleicht auch entscheidender, so, wo dann der Zugang gleich, also Access gleich No,
Ja, es ist
Zugang
auch nicht.
verboten ist. Das wird jetzt auch nicht berücksichtigt, weil hier habe ich mal gerade so einen Dings erwähnt oder gesehen, wo dann, wo zwar abgeraten wird, aber nicht deutlich wird, dass man da gar nicht rein darf.
Das ist korrekt. Das habe ich auch so in dem Post geschrieben. Ich hatte einen Blogpost dazu gemacht, wo auch die Legende tatsächlich nochmal erklärt ist.
Ah
Und
ja.
da steht auch drin, siehst du, das wäre auch so ein Ding. Ich glaube, ich muss das Feature mal angehen, mit der Legende. Ich glaube, das ist wichtig.
Ja.
Da habe ich es auch geschrieben, dass Zutrittsberechtigungen werden nicht berücksichtigt. Das ist rein die Oberflächenqualität, die hier reinspielt in diesem Overlay. Ja, und das ist auch wieder ein Punkt, wie man muss auch selbst ein bisschen mitdenken. Viele Sachen von denen, die du erwähnt hast, werden dann schon durch das Routing-Profil ja auch abgefangen. Also wenn dort berücksichtigt, ne, dann wenn da drin steht, es wird oder das ist, Fahrrad ist nicht erlaubt oder der Zutritt ist nicht erlaubt, dann wird das Routing-Profil das auch nicht machen. Sofern das nächster Punkt, sofern das korrekt in OpenStreetMap auch eingetragen ist. Ja, man muss halt immer mit dem leben, was man da hat. Das ist, ich werde am kommenden Dienstag, einen weiteren Screencast aufnehmen, genau zu diesem Thema, Daten in OpenStreetMap und wie kann ich mal ganz schnell nach Natur, Dinge verbessern. Ja, das ist ja das, was du gerade angesprochen hast. Du hast, irgendwie bei dir, du kennst die Wege, du schaust auf das Gravel-Overlay und findest irgendwie Diskrepanzen, und würdest die gern korrigieren. Und ich glaube, 95% der Leute, die die Bike-Router nutzen, die wissen gar nicht, A, dass man das selbst machen kann und geschweige denn B, wie man es selbst korrigiert.
Das
Und
hätte ich
um
dich
da.
noch, später noch gefragt, weil wir wissen ja von unseren früheren Korrespondenzen, du machst das ja auch sehr ausführlich und fährst sogar mit der Kamera rum, ne?
Ja, das mache ich im Sommer, wenn es hell genug ist, habe ich so eine Kamera. Das ist aber, glaube ich, führt jetzt an der Stelle tatsächlich zu weit. Aber ja, ich mache das intensiv. Ich mache das im Grunde nach jeder einzelnen Tour, jeden Tag, wenn ich hier in der Mittagspause mit dem Fahrrad fahre, direkt hier in der Homezone. Und ich finde jeden Tag noch irgendwas, was verbessert werden kann an der Karte und mache das dann auch.
Also das finde ich absolut lobenswert, dass
Ja.
du nicht nur die Programmierung da übernimmst, sondern wirklich selbst noch zur Verbesserung der OpenStreetMap-Karte beiträgst. Also alle Achtung.
Ja, das ist aber auch genau das, was wichtig ist. Und das wird auch von vielen Leuten an mich herangetragen. Ich habe hier was und der Bike-Router, der routet mich da lang, aber das geht gar nicht. Sag, ja, das liegt an der Datengrundlage, die ist unvollständig an der Stelle. Ja, wie kann man das verbessern? Und in dem Moment kann ich es halt nicht erklären, weil es halt für jede einzelne Person, die mich fragt, hätte ich nichts anderes mehr zu tun den ganzen Tag. Aber ich bin der Meinung, dass man das in 15 bis 20 Minuten in einem Screencast erklären kann, von dem Punkt, wo ich mir einen Account in OpenStreetMap anlege, bis zu meinem ersten geänderten Weg, den ich dann in die Datenbank committe. Und das will ich am nächsten Dienstag mal machen. Und dann wird das, denke ich mal, auch innerhalb der nächsten 2 Wochen irgendwie online gehen. Und ja, das wird, glaube ich, viele Leute freuen, weil das ist wahrscheinlich neben der Legende da oben in der Navbar das zweitwichtigste Feature, was irgendwie angefragt wurde. Die Leute wollen dazu beitragen, aber sie können es nicht, weil sie es noch nicht verstehen oder weil es auch wieder die Lernkurve zu steil ist am Anfang.
Ja, oder weil man glaubt, dass dieses OSM-Datenbank und Mapper, das ist so der heilige Gral. Aber wie du sagst, auf der kleinen Stufe, also mal eine Oberflächenqualität zu
Genau.
ändern, ist total easy. Und dann haben eben auch noch viele Angst. Ja, und was ist, wenn ich was falsch mache? Ja, wenn du es nicht mutwillig machst, dann wirst du vermutlich da nichts kaputt machen,
Genau.
weil da muss ich ja Matthias ein bisschen widersprechen, weil ich bin ja auch selber begeisterter OpenStreetMapper und manchmal ist es wirklich nicht so einfach und das betrifft genau unser Gebiet, einen Weg einzuteilen. Ja, also was ist das jetzt? Ne? Das fängt ja an bei Track und Pass. Also ist es eine einspurige Geschichte oder zwei? Das ist noch relativ einfach. Aber dann so, was ist jetzt da? Da guckt ein bisschen Sand hervor. Ist es schon ein Sandweg? Ja, da würde er wieder rausfliegen, ne? Bei deinem Overlay. Und so weiter und so weiter. Also ich glaube, da freue ich mich sehr drauf, auf diese Verdeutlichung. Und ich glaube wirklich, das könnte vielen Leuten helfen.
Ja, aber das ist ja Ansichtssache immer, ob das jetzt schon ein Sandweg oder ein Schotter oder was auch immer. Das ist jetzt gar nicht, finde ich, so mega entscheidend, diese ganz feine Abstufung. Also ich höre es immer von den Rennradfahrern, die sind natürlich glücklich, wenn da schon mal Asphalt steht.
Richtig.
Alles andere ist egal und das sollte, glaube ich, jeder hinkriegen, zu beurteilen, ob der Weg aus Asphalt ist oder ob er irgendwie Naturoberfläche ist. Und wenn das jeder bei sich vor der Haustür macht, dann sind wir schon in der OSM-Datenbank einen gewaltigen Schritt weiter vorne.
Das denke ich nämlich auch. Also, dass es A um die kleinen Sachen geht, wie mal die Oberfläche eines kleinen Wegsegments zu aktualisieren oder überhaupt zu hinterlegen, ist super wichtig. Und B ist auch, glaube ich, wichtig zu transportieren, dass einem da niemand den Kopf abreißt, wenn man mal was falsch macht, solange das nicht mutwillig ist. Dann bekommt man halt eine Nachricht oder eine Note unter dem Changeset und dann wird das kurz erklärt und erläutert und dann werden die Leute an die Hand genommen und wird ihnen das gezeigt und dann funktioniert das auch. Ja, also wichtig ist eben einfach so diese erste Scheu abzulegen, da was zu ändern in der großen Datenbank. Ja, man ändert ja direkt drin, es gibt ja keine Zwischenstufe. So, das ist vielleicht echt so ein psychologisches Hindernis irgendwie für viele Leute, weil sie Angst haben, was kaputt zu machen. Und aber ich glaube, man muss einfach ja die an der Hand nehmen und klar machen, dass es nichts kaputt zu machen gibt, beziehungsweise also wenn man es nicht absichtlich macht und selbst wenn, dann gibt es dafür eine Lösung. Und am Ende steht dann halt eine deutlich bessere Datenqualität, wie du meintest, wenn das jeder und jede machen würde, ja, dann hätten wir gewonnen. dann wäre es perfekt, ja. Und gut. Das, wie gesagt, es gibt's in einigen Tagen. Ich weiß ja nicht, wann diese Episode rauskommt. Vielleicht ist es dann schon verfügbar. Ich werde es
über meinen. Wir werden noch verlinken und wenn es hinterher ist.
Okay, sehr gut.
So machen wir das. Genau. Aber jetzt doch wieder den Bogen zurück zu Bike Router. Wenn man sich jetzt das Höhenprofil ausklappt, oder ich weiß gar nicht, ob es auch ohne Höhenprofil ist. Ja, geht auch ohne Höhenprofil. Dann kriegt man ja da am unteren Rand noch so ein paar Werte angezeigt. Also Entfernung, Anstieg, Reisezeit, glaube ich, das ist selbsterklärend. Und dann kommen die zwei großen Fragezeichen, die Energie und die Kosten.
Ja.
Ist die Energie jetzt das, was ich mitnehmen muss in meinem E-Bike-Akku?
Das ist die Energie, die angezeigt wird, die wird aus so einem kinematischen Modell berechnet. Das ist in der B-Router Engine drin. Also es kommt nicht aus B-Router Web, dieser Wert, sondern kommt aus der B-Router Engine. In dem Routing-Profil kann man hinterlegen sowas wie ein Gewicht, eine durchschnittliche Geschwindigkeit und so weiter. Ich glaube sogar Windwiderstand und ja, Drag-Koeffizient. Ja, also es gibt so ein paar Sachen, Rollwiderstand und so, die können hinterlegt werden. Und aus diesen Werten kann B-Router sozusagen die Leistung berechnen, die in jedem Punkt notwendig ist. Wenn man das aufintegriert über die gesamte Strecke, kommt man halt auf die Energie. Ich glaube, der Wert ist mit Vorsicht zu genießen, kommt auch auf das Profil wieder drauf an. Sorgt für mehr Verwirrung, als er hilft. Ich würde auch denken, dass 99,9% der Leute das niemals benötigen, diesen Wert. Und ich schreibe mir jetzt gerade auf, dass ich das vielleicht auch einfach da rausnehme. Einfach um die Verwirrung zu verringern. Das ist aber tatsächlich auch eher eine Frage für den Arndt, also was da intern passiert im B-Router. Beziehungsweise wer da total Interesse dran hat, der kann sich das auch einfach im Source-Code anschauen. Der Quellcode ist offen von B-Router. Es gibt dort irgendwo eine Java-Klasse, in der das berechnet wird. Kann man sich gerne mal anschauen. Für mich hat das selbst überhaupt null Relevanz. Ja. Deswegen duckse ich auch so ein bisschen herum bei der Antwort jetzt.
Okay. Weil da ist so wirklich die Frage, irgendwie, was ist da jetzt besser, schlechter, kann ich da anhand allein der Zahl was abgewinnen? Also vermutlich, je größer die Zahl ist, desto ja, anstrengender, sage ich jetzt mal, wird die Tour wahrscheinlich.
Würde ich auch denken, ja.
Und dann ist das andere mit diesen Kosten eben
Ja.
gut, dass
Die sind durchaus interessant. Die sind interessant für die Leute, die sich mit Routing-Profilen auseinandersetzen. Also aus Benutzersicht würde ich sagen, ist egal. Bringt keinen Mehrgewinn, wenn man weiß, dass die Kosten 123.676 sind. Aber wenn man Profile entwickelt, dann ist das ein sehr interessanter Wert. Die Kosten, vielleicht ganz kurz in einem Satz. Ich glaube, der Arndt hatte das auch schon mal so angerissen. Damit die Routing Engine entscheiden muss, wie sie zwischen zwei Punkten den perfekten Weg findet, muss sie ja alle Wege, die irgendwie dazwischen liegen, bewerten. Ja, wir hatten es schon erwähnt, so Oberflächenqualität, Art des Weges, Glattheit, Zutrittsbeschränkungen, ist es zum Beispiel ein kombinierter Rad- und Fußweg, kann man alles mit in die Entscheidung einbeziehen. Und für jeden dieser Parameter, die da zur Verfügung stehen, kann man eine Gewichtung festlegen. Also wir nehmen wieder das Rennradprofil. Da würde ich sagen, wenn ich auf Asphalt fahre und der noch mit sehr glatt markiert ist, dann ist das ein sehr günstiger Weg. Also günstig nicht im Sinne von finanziell günstig, sondern aus Router-Perspektive. Also es ist ein Weg, auf dem ich gerne jemanden langschicke, ja, für dieses Rennrad-Routing-Profil. Ist da ein Sandweg, der sehr uneben ist, dann ist das ein sehr teurer Weg. Und so kann ich jedes einzelne Wegsegment bewerten und gebe dem Punkte, das sind die Kosten. Und ich suche dann am Ende die Wegsegmente raus, auf denen die Kosten am niedrigsten sind.
Ja,
Kosten
das ist der
pro
klassische.
Meter wird das irgendwie. Und dann multipliziere ich das mit der Länge und dann weiß ich halt, wie teuer in Anführungsstrichen ist dieser Weg jetzt für den Router.
Genau, das heißt, man kann dann sagen, ein Umweg über eine asphaltierte Strecke ist eben entsprechend günstig, aber dafür viele Meter. Und dann kann ich gegenrechnen, ein kurzes Stück Schotter ist zwar teuer, aber wenige Meter. Und dann kann ich über die Multiplikation der beiden entscheiden, ob ich außenrum fahre
Genau.
oder im Zweifelsfall wirklich auch über den Schotter dann schieb.
Richtig. Wenn es jetzt irgendwie 50 Meter sind, dann kann man sagen, okay, der Schotter kostet mich jetzt aus Router-Sicht das 20-fache wie Asphalt. Und
Aber
ich
der
habe
Umweg ist
50.
50-fach.
Ja. Genau, das heißt, er würde bis zu 1 Kilometer, also 50 Meter bei 20-fachen Kosten, würde er bis zu 1 Kilometer den Umweg machen. Um diese oder 1050 Meter sogar, um diese 50 Meter zu ersparen. Wäre der Umweg 2 Kilometer, dann würde er sagen, okay, dann schieb doch einfach bitte diese 50 Meter. Ja, so muss man sich das vorstellen. Und ja, die Kosten, es ist so ein Nerd-Feature, das da unten einzublenden. Ich glaube, für die normalen Benutzerinnen ist das nicht relevant.
Ja, also da wüsste ich auch nicht, was ich damit anfangen kann. Bei der Energie kann ich mir noch sagen, ja, das ist so ein Anstrengungsfaktor. Aber bei Kosten wüsste ich noch nicht mal, wie man das
Ja.
eine Worthülse pressen könnte.
Soll ich euch ein Geheimnis verraten?
Ja,
Wenn
ja.
ihr rechts gibt es doch diese vier Icons, wo man auch die Ebenen auswählen kann und das Routing-Profil sich anschauen kann und wo
Ja.
es auch die Weganalyse gibt, also die statistische Auswertung. Und da gibt es ein Symbol, das sieht aus wie so eine Tabelle. Und wenn ihr das mal öffnet, dann wollt ihr das wahrscheinlich sofort wieder schließen. Aber dort in dieser Tabelle stehen für jedes kleine Wegsegment, also Wegsegmente sind in dem Fall die Teile, auf denen sich die Oberflächenbeschaffenheit nicht ändert. Also die sozusagen sind einfach konstant aus Sicht des Routers. Und da seht ihr für jedes Wegsegment so Parameter wie lang ist es? Welche Kosten wurden errechnet für dieses Wegsegment? Also welche Routingkosten wurden errechnet? Und sind dort irgendwelche einzelnen Punkte dabei, wie jetzt zum Beispiel so ein Fahrradgitter, wo es Abzüge gibt? Man kann die Kosten nicht nur für Wege, sondern auch für einzelne Punkte. Also ein Punkt wäre eine Ampel, so ein Fahrradgitter, ein Bahnübergang. Also alles, wo man potenziell anhalten muss, kann man in dem Router sagen, versucht das zu vermeiden. Packt da Kosten drauf. Und man kann sich für jedes von diesen einzelnen Dingen anschauen. Zum einen, welche Daten sind da zugrunde liegend? Also welche Art von Weg ist es? Welche Oberfläche ist es? Und man kann sich auch die ausgerechneten Kosten anschauen. Und dann, wenn man das hat, da ist übrigens auch die Energie, wird da auch angezeigt. Wenn man das hat, dann ergeben unten diese Kosten und der durchschnittliche Kostenfaktor plötzlich Sinn, wenn man das mal durchschaut hat. Aber das ist ein Nerd-Feature. Also das ist nicht für die normalen Benutzerinnen gedacht.
Genau. Also das ist, aber da sind wir auch schon ganz an einem spannenden Punkt. Diese vier Icons auf der rechten Seite, die Tabelle, würde ich sagen, ja, das ist absolut nerdig. Die Tortengrafik unten drunter finde ich schon deutlich spannender, auch für den normal nur Benutzer, dass man mal sieht, über welche Wege läuft es, über welche Oberflächen und welche Oberflächenbeschaffenheiten, mit denen habe ich zu rechnen. Also das finde ich schon deutlich spannender. Da würde man sich vielleicht wünschen, wenn er eine deutsche Oberfläche erkennt, dass man dann eben nicht die Residential und Tertiär und Track sieht, sondern da vielleicht einen schöneren Namen. Aber das ist wirklich so ein schöner Punkt, wo man auch mal sehen kann, was einen denn auf der Tour erwartet.
Ja, das ist ja tatsächlich
nichts anderes als Komoot, ne? Also das macht Komoot ja auch, aber Komoot bringt es eben auf Deutsch. Und sagt dann eben auf Grundlage der OpenStreetMap-Daten, das ist die und die Ebene. Deswegen die und die Art. Aber direkte Frage an Markus, wäre das jetzt schwierig, das von Englisch auf Deutsch zu übersetzen?
An der Stelle schwierig wahrscheinlich nicht. Man muss halt schauen, dass man alles abbildet zum einen. Das sind ja Dinge, die nicht in Stein gemeißelt sind. Die kommen ja direkt aus der OpenStreetMap-Datenbank. Mhm. Das heißt, da kann sich, es ist unwahrscheinlich, aber da kann sich natürlich irgendwann auch mal was ändern. Aber ich glaube, es wäre auch ein cooler Feature-Request irgendwie. Und ich werde mir das auch mal notieren. Vielleicht bauen wir das ein. Diese Analyse, das ist tatsächlich ein B-Router-Feature, was ich mal irgendwann gebaut habe, was von einer Million Leute gewünscht wurde. und da gab es so viele Anfragen, nicht nur bei mir, sondern auch tatsächlich bei B-Router auf diesem GitHub-Repository. Und ich habe mich dann mal irgendwie einen Samstag hingesetzt, habe das mal schnell runterprogrammiert und die Leute haben es total gefeiert. Hier ist noch ein Trick, wenn man mit der Maus in den Tabellen über die einzelnen Zeilen geht, wird auf der Karte jeweils hervorgehoben, wo das jeweilige Feature ist. Also wo ist jetzt der Track Grade 2 oder wo ist die Wohnstraße? Könnt ihr mal ausprobieren, das ist ganz nett. Aber ja, das sollte man auch mal angehen. Aber du siehst eben, hier ist kein großes Produktteam irgendwie hinter dem Ding, sondern das ist eben alles, was Leute in ihrer Freizeit machen. Und da bleiben halt so Sachen gerne mal einfach liegen. Ja, sowas wie eine Übersetzung oder so. Ich weiß, das ist für die Verbreitung wäre das sehr wichtig, ja, um da möglichst noch mehr Leute für zu begeistern. Aber es ist eben auch immer die Sache, irgendjemand muss es machen und das ist alles komplett Freizeit. Ne? Und meistens ist es denn so, wenn es für einen selbst funktioniert, na dann ist es gut.
Ausreichend,
genau. Ja, es ist, ja, genau. Aber es gibt hier ja tausend Sachen, die man verbessern könnte, ganz klar.
Ja ganz so viele nicht, 100 würde ich sagen.
Geh mal bei GitHub und zähl mal die Issues, die da aufgemacht wurden.
Okay.
Ja, es ist wirklich viel, ja.
Aber ich glaube, man kann immer ganz gut dran messen, was machen so die großen Platzhirsche. Also Komoot funktioniert ja deswegen auch so gut, weil es eben einfach ist. Ne? Deswegen nicht zu viel da reinpacken, auf der anderen Seite aber informativ sein. Und wenn man das, was auf gewissen Plattformen sowieso geboten wird, hier auch bieten kann, dann ist es schon mal ein guter Grund, hierbei zu bleiben. Dazu noch eine Frage in Sachen Aktualisierung. Was, glaube ich, den wenigsten bekannt ist, dass du deinen Server, deinen OpenStreetMap-Server, ja, sehr, sehr häufig aktualisierst. Das heißt, innerhalb von ein paar Stunden ist da schon alles wieder neu als Kartenhintergrund sichtbar. Und das ist ja, glaube ich, wirklich was Einzigartiges, oder?
Ja, soweit mir bekannt ist, ja, tatsächlich. Ich aktualisiere alle 6 Stunden. Also ja, es läuft alle 6 Stunden ein Programm, was aus der OpenStreetMap-Datenbank, die ist aktuell komprimiert, so um die, ich schätze mal, 65 Gigabyte groß. Diese Datenbank wird in das Format umgewandelt, was die Routing-Engine braucht. Also die kann nicht direkt auf dieser Datenbank arbeiten. Das ist auch alles eine Toolchain, die der Arndt damals für BRouter entwickelt hat. Die war ein bisschen kompliziert aufzusetzen. Ich habe mir das dann irgendwann mal vereinfacht, habe das auch als Open Source released, also kann man sich bei mir im GitHub-Profil angucken. Ja, da habe ich einen dicken Rechner, der das einfach macht. Alle 6 Stunden wird der angestoßen, holt sich die aktualisierten Daten und erzeugt die Daten für den B-Router. War auch aus meinem eigenen Interesse raus. Also wenn ich irgendwie unterwegs was finde, was noch nicht da war, dann habe ich es eingetragen und konnte es halt kurze Zeit später direkt schon in der nächsten Route mitbenutzen. Ich hatte ja gesagt, dass ich irgendwie hier mittags immer so meine Mittagspause auf dem Fahrrad verbringe, einfach so ein bisschen als Ausgleich für das vor dem Computer sitzen. Bin ich halt sehr viel immer in der gleichen Gegend unterwegs. Und da ist es halt toll, wenn man innerhalb von kürzester Zeit aktuelle Routing-Daten hat.
Also ob das eine,
Bei
ja.
BRouter Web auf der Webseite ist es täglich. Also der Arndt lässt es, glaube ich, einmal am Tag laufen. Und die kommerziellen Plattformen, die sind da deutlich drüber. Da geht es ja um Wochen, teilweise um Monate, bis die irgendwie mal Sachen aktualisiert haben. Also das ist auf jeden Fall schon ein Alleinstellungsmerkmal, was wir hier haben. Was aber vielleicht auch nicht für so viele Leute interessant ist, weil jetzt kommen sie ja auch mit den anderen Plattformen klar. Also da ist es offensichtlich auch immer aktuell genug.
Ja, ich glaube schon, dass es vielleicht zukünftig relevanter wird, weil wir mehr mit temporären Sperrungen oder Zulassungen arbeiten werden, meines Erachtens. Ja, Besucherlenkung ist ja ein wichtiges Thema halt auch so. Und da kann es eben sein, dass auch gewisse Strecken einfach mal temporär gesperrt sind oder aber auch temporär aufgemacht werden. Und das wäre natürlich klasse, wenn man das dann in solchen Datenbanken auch wiederfinden kann. Für mich persönlich ist das ein Ansporn, eben bei OpenStreetMap sozusagen was zu aktualisieren und dann eben zu sehen, ah, hat funktioniert, klappt schon, kann ich mir angucken und so weiter. Also
Genau.
steht jetzt auch für alle zur Verfügung.
Genau. Ja, das war auch, als ich das erste Mal zum Laufen bekommen hatte, so hier für so eine ganz kleine Ecke hier im Ort. Da habe dann so ein bisschen rumprobiert und habe bei OpenStreetMap was geändert und dann habe ich das Programm laufen lassen und habe dann in dem Bike-Router die Strecke da geklickt und plötzlich lief das über den neuen Weg und ich habe mich total gefreut und dachte, okay, das mache ich jetzt einfach weltweit so. Und dann hat es nicht mehr lange gedauert und dann war es halt für die komplette Datenbank und auch wieder, ja, wie fast alles so aus eigenen Bedürfnissen entstanden. Ja.
Genau. Und das ist ja auch dann wieder eine gute Motivation für die Leute, die sich das erste Mal an die OSM-Datenbankpflege herantrauen, dass die dann gleich ihr Ergebnis live bewundern können.
Genau, also so
Also,
fast live, ja.
ja.
Aber wenn Sie am nächsten Tag dann gucken, dann ist es auf jeden Fall schon mit drin. Und das ist, glaube ich, wirklich schön für die Leute,
Genau.
dass sie, genau, sie sehen das Ergebnis der Arbeit und alle anderen profitieren davon.
Richtig. Ja, und dann kommen wir noch mal irgendwie ganz auf das Herz runter zu gucken. Auch wieder rechte Zeile, die Icons, der Schraubenschlüssel, die Profile. Das ist ja auch so der Punkt, wenn du ganz nerdig bist, dass du da eben noch selbst ein bisschen rumbasteln kannst und im Endeffekt dein eigenes Profil dir zusammenstellen kannst. Kannst du da noch mal was dazu sagen?
Ja, also es ist, wenn man sich das mal anschaut, also du hast gesagt, den Schraubenschlüssel einfach mal anklicken, dann auf den Profilreiter gehen, da reingucken und am besten direkt wieder schließen, ist wahrscheinlich das, was die meisten Leute machen. Ja, also wir hatten ja schon kurz erwähnt, wie das so grundsätzlich funktioniert mit der Berechnung, mit den Kosten zwischen zwei Punkten für einzelne Wegsegmente und für einzelne Punkte auf dieser Strecke. Diese Kosten müssen ja irgendwo hinterlegt werden. Und dafür sind diese Routing-Profile zuständig, die dann einfach sagen, für Gravel will ich eben verdichtete Forstwege gerne haben, weniger Asphalt, Betonpflaster wäre noch okay, ja, und so weiter. Ich möchte nicht auf Bundesstraßen fahren. Alle diese Dinge kann man da drin kodieren und jeden einzelnen Teil mit Kosten belegen. Und der Router nimmt sich einfach dieses Profil, geht davon für jedes Wegsegment von oben bis unten durch und addiert einfach die, vereinfacht gesprochen, also ich weiß, das ist nicht korrekt, für die Leute, die Routing-Profile entwickeln, die werden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber der Router geht da durch, sucht sich alle passenden Einstellungen für das aktuelle Wegsegment, addiert die aufeinander und bekommt eine Kosten. Und dann macht er das für das nächste Wegsegment. Und dann nimmt er das gleiche für ein Wegsegment, was vielleicht parallel läuft zu dem, was er gerade hat. Und dann kann er sehen, ist das jetzt billiger oder ist das teurer als das, was ich eben ausgerechnet habe, und sucht sich dann halt einen Weg durch diesen großen Graphen mit dem billigsten Wegsegment. Ich glaube, um das hier halbwegs zu erklären, wie so ein Routing-Profil funktioniert, müsste man nicht nur eine Episode, da müsste man eine ganze Podcast-Staffel, glaube ich, aufnehmen. Es ist für jemanden, der mit Softwareentwicklung zu tun hat, ist das relativ leicht zu verstehen, also von der Syntax her. Es gibt aber natürlich nicht nur Syntax, sondern auch Semantik. Und also hier braucht man auch Erfahrung. Ich habe auch einige Dinge hier drin, wo ich auch immer noch die Finger von lasse, weil es Einflüsse an anderen Stellen hat, die man nicht sofort überblickt. Im Grunde, um das komplett zu verstehen, müsste man sich hinsetzen und müsste mal ein Routing-Profil selbst von null an entwickeln und in alle Fallen tappen, in die man da so tappen kann. Das ist nämlich eine ganze Menge. Ganz gefährlich so sind Abhängigkeiten an anderen Stellen, und man kann nicht mal einfach irgendwo einen Wert erhöhen, weil das nämlich einen Einfluss an anderer Stelle hat bei ganz vielen Routing-Profilen. Es ist super komplex. Es ist nichts, was normale Leute machen wollen. Man kann aber sehr wohl hier und da doch mal einzelne Parameter anpassen. Also sowas wie Kosten für Steigung und Gefälle. Also viele Leute so mit dem Rennrad wollen dann vielleicht einen Pass irgendwie auslassen und wollen lieber durchs Tal außen rumfahren. Was mit dem normalen Routing-Profil vielleicht nicht klappt, kann man dann über eine Einstellung tatsächlich in dem Quellcode des Profils relativ einfach hinbekommen. Das haben wir auch mal in diesem Screencast erklärt, den wir bei Rennrad News veröffentlicht haben. Kann man auch direkt hinspringen zu diesem Kapitel. Das lässt sich einfach machen. Alles andere, das muss man schon wollen. Und da braucht man viel Zeit, um das alles vernünftig hinzubekommen. Liegt auch daran, dass es in OpenStreetMap eben so viele verschiedene Wegarten und so weiter gibt und so viele Einschränkungen und was es nicht alles gibt. Man muss das alles berücksichtigen. Ja, sonst wird man kein gutes Profil hinbekommen.
Aber auch da kann man wieder sagen, im Prinzip kann man nichts kaputt machen, wenn man da ein bisschen drin rumbastelt und unten auf Anwenden klickt, dann ist es ja nur mal für den Moment geändert.
Richtig, richtig. Also da rumspielen sehr gerne macht, das freue ich mich auch über jede Person, die da drin irgendwie sich austobt. Du hast es richtig gesagt, wenn man auf Anwenden drückt, dann wird die aktuelle Route, die man gezeichnet hat, zusammen mit diesem angepassten Routing-Profil an den Server hochgeladen. Der B-Router versucht, dieses Routing-Profil anzuwenden. Wenn man keinen Fehler gemacht hat beim Tippen, macht er das auch, gibt das Ergebnis zurück, und man kann auch sofort das Ergebnis der Änderungen sehen. Dieses Profil ist nur temporär, das bleibt da nicht. Wenn man den Browser schließt, ist das weg. Das heißt, wenn jemand da ein schönes Profil gefunden hat oder ein paar Anpassungen gemacht hat von einem bestehenden Profil, die besser sind für irgendeinen Anwendungszweck, dann am besten reingehen, alles markieren, rauskopieren, irgendwo wegspeichern. Auch ein Task auf meiner To-Do-List ist eine Profilverwaltung im Browser, also quasi in den Browsern abzuspeichern das Profil, so dass es beim nächsten Start noch da ist, dass man auch eine Auswahl hat vielleicht. Und ja, das habe ich aber noch nicht ganz genau durchdacht, will ich aber irgendwann auch nochmal bauen. Ich muss nur die Zeit dafür finden. Okay. Weil das wäre für die Leute, die da rumbasteln und dann vielleicht ein schönes eigenes Profil haben, für die wäre das, glaube ich, eine tolle Sache.
Ich habe nochmal eine Frage für den Norden dabei. Hat, glaube ich, auch schon mal ein Follower gestellt. Gibt es denn auch ein Profil, wo man die Höhenmeter maximiert, so wie hier im Norden hätten gerne mal so eben mehr Höhenmeter
Ja,
dabei.
nee, es ist nicht vorgesehen da drin. Ich habe da tatsächlich auch drüber nachgedacht, aber irgendwie hat es dann doch so richtig keinen Sinn gemacht und das ist auch in der Software nicht drin. Man kann auch keine negativen Werte angeben
Aber
bei
wenn
den
man die
Kosten.
Uphill-Cost irgendwie auf null oder sowas bringt oder sowas, wäre das so ein Versuch?
Ja, aber wenn es dann einen Weg gibt, also er würde es damit nicht maximieren, er würde zumindest das versuchen zu umfahren, nicht
Okay,
mehr
ja,
aus.
aber
Aber es ist kein Maximieren, also deswegen,
ja,
da
okay.
müsste man dann wahrscheinlich so vom ersten Instinkt her negative Werte eintragen, das funktioniert aber nicht, das habe ich schon ausprobiert.
Okay.
Also Thomas, das wird nichts. Wo nichts ist, kann man auch nichts machen. Also du musst einfach tausende Kilometer fahren, um mal 500 Höhenmeter hinzukriegen. Aber bei den Profilen nochmal, da gibt es ja dann noch die Optionen. Das schaut doch schon irgendwie deutlich einfacher aus, oder? Da gibt es
Ja.
Felder, wo man ein bisschen was auswählen kann. Ich sehe jetzt da mal gerade die Masse und die Maximalgeschwindigkeit. Das sind doch Werte, wo, glaube ich, auch ein Normalbenutzer gerne mal ran kann, oder?
Ja, das ist vom Profil abhängig. Man kann bestimmte Parameter aus diesem Quellcode rausziehen und als Formular anzeigen. Das ist das, was wir dann in den Optionen sehen. Diese Masse und Maximalgeschwindigkeit und Leistung und so, das ist dann für die Energieberechnung wichtig. Das hatten wir vorhin, was unten in der Statuszeile zu sehen ist. Ja, wie gesagt, ich nutze das selbst nicht. Ich kann nicht sagen, inwiefern diese Werte irgendeine Relevanz haben. Man kann dort aber eben auch so Optionen rausziehen, wie zum Beispiel, sollen Höhenunterschiede überhaupt berücksichtigt werden? Ja, also das ist, was wir eben hatten mit dem Maximieren von Höhenmetern. Man kann das damit komplett ausschalten. Also es werden überhaupt gar keine Höhenmeter mehr berücksichtigt. Oder man kann sowas deaktivieren, wie dass Fähren benutzt werden. Ja, ich will halt keine Route haben, auf der eine Fähre ist, was man auch so vom Auto-Navi kennt. Und ja, also eigentlich alles, was man in dem Profil hat, kann man als jemand, der Profile entwickelt, rausziehen als Option und den Leuten zur Verfügung stellen. Also ich hatte mal ein Profil, da hatte jemand darum gebeten, dass er Kopfsteinpflaster als Option hat. Dass er da eine Checkbox hat, um Kopfsteinpflaster auszuschließen. So Dinge kann man da machen. Das ist aber, ja, wie gesagt, von der Profilentwicklung abhängig. Das ist nichts, was irgendwie generell immer da ist für jedes Profil. Es gibt auch Profile, die haben gar nichts.
Und dann sehe ich da noch den Turn Instruction Mode. Das klingt mir jetzt schon sehr wirklich dann für eine Navigation, also Abbiegehinweise.
Ja, ich glaube, das ist ein Artefakt. Also ich selbst nutze das überhaupt nicht. Und ich denke, das ist ein Artefakt aus der Geschichte von B-Router. Wie du vorhin gesagt hattest, ist das ja auf Android-Telefonen entstanden als Routing-Backend für verschiedene Frontends. Und man kann dieser B-Router-Engine für die Routenplanung noch mitgeben, Abbiegehinweise auszugeben und sagen, welche Syntax die haben sollen, also für welches Frontend die ausgegeben werden sollen. Denn da gibt es keinen Standard. Und das ist einfach diese Auswahl. Muss sagen, ich habe das noch nie ausprobiert, ob das überhaupt irgendwas macht im B-Router Web, ob das in der exportierten GPX-Datei einen Unterschied macht oder so. Ich kann es dir nicht sagen. Ist einfach komplett außerhalb meines Anwendungsgebiets.
Einfach übernommen und wenn es jemand nutzt, ist schön und
Genau.
ansonsten ist es halt irgendwie noch da.
Genau. Ich glaube auch, dass es 99 von 100 Leuten überhaupt nicht benötigen.
Ja, ich
Also
sehe jetzt, ja.
in B-Router Web zumindest. Also auf den Android-Apps sieht es natürlich ganz anders aus. Da muss das natürlich passen, was da rausgeworfen wird. Da müssen die korrekten Hinweise im korrekten Format sein. Aber hier ist es, glaube ich, nicht so wichtig.
Ja, man sieht dann wirklich diese Abbiegehinweise, sieht man dann im GPX-Format. Aber auch da muss man sagen, ja, man muss schon wirklich wissen, welches Programm damit dann was anfangen kann.
Ja.
Also, ist ganz nett, da mal für die wirklichen Nerds und Cracks damit zu arbeiten, wenn sie wissen, was damit zu tun ist.
Ich habe noch was für die Karte.
Ja.
Da sind wir eben so ein bisschen von abgeschwiffen und Markus, hast du da noch irgendwelche Tipps gehabt? Also bei den Overlays waren wir nochmal stehen geblieben.
Mein Tipp ist immer das Gravel-Overlay.
Ja.
Das ist ziemlich gut, aber das hatten wir ja nun schon ausgiebig besprochen. Für die Leute, die gerne dieses von VeloViewer oder von StatsHunters diese Kacheln sammeln, kann man sich dieses Gitter einblenden lassen. Da gibt es ein bikerouter.de VeloViewer-Overlay. Das macht nichts anderes, als diese Kartenkacheln einzublenden. Ist ganz hilfreich für die Planung. Ansonsten, ja, macht es doch mal, wenn ihr hier seid, alle, die hier zuhören, klickt doch da mal unten auf diesen Mehr-Button. Das ist so, sind so drei Zahnräder und da steht Mehr daneben. Und dann seid mal erstaunt, was es dort noch alles zur Auswahl gibt, was man sich noch einblenden lassen kann. Das ist nämlich echt viel.
Ja, und ich frage mich da auch, warum du die Waymark Trails MTB nicht direkt oben sozusagen angeboten hast.
Weil ich es nie benötigt. Ich guck mal gerade, funktionieren die überhaupt? Weiß ich gar nicht. Aber genau, guckt da mal rein, da findet ihr auf jeden Fall super viele spannende Sachen. Unter anderem auch ganz unten so sind da POI-Layer. Die werden live aus der OpenStreetMap-Datenbank gezogen. Als Beispiel, ich suche, mein Lieblingsbeispiel sind immer Tankstellen für meine Himmeltagstour. Da haben ja alle Supermärkte, nicht Himmeltag, Himmelfahrt heißt das, Entschuldigung. Himmelfahrt mache ich immer eine längere Tour und da haben immer alle Supermärkte geschlossen. Und wenn ich unterwegs was zu trinken oder zu essen brauche, dann gehe ich oft irgendwie Richtung Tankstelle. Und um bei der Tourenplanung schon zu sehen, wo sind eigentlich Tankstellen, kann ich mir alle Tankstellen in dem aktuellen Kartenausschnitt als POI anzeigen lassen. Die werden aus der OpenStreetMap-Datenbank geladen, werden dann als so kleine Kartenmarker dargestellt. Auf die kann ich sogar draufklicken und bekomme dann alle Infos zu dieser Tankstelle, inklusive Öffnungszeiten und so weiter. Was sehr hilfreich ist an Feiertagen, weil manche haben eben nicht offen. Da könnt ihr euch auch mal durchklicken. Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, was man sich da noch einblenden lassen kann. Und für die absoluten Nerds gibt es auch noch den Button benutzerdefinierte Ebenen. Wenn man also irgendwie Karten hat, ganz beliebt sind zum Beispiel die Strava Heatmaps, geistern im Web URLs rum, also so Webadressen, die man hier einfach reinkopieren kann bei diesen benutzerdefinierten Ebenen. Und dann werden die Strava Heatmaps auf bikerouter.de oder auf B-Router Web angezeigt. Kann man das auch nutzen zur Tourenplanung. Die habe ich aber jetzt.
Im Moment allerdings im Moment nicht.
Doch, das funktioniert, wenn man die passenden URLs hat. Du meinst jetzt wahrscheinlich Strava Segmente, oder?
Strava Segmente, ja.
Ja, das ist noch was anderes. Das funktioniert sowieso nicht. Jedenfalls nicht bei mir auf der Instanz. Das hat aber andere Gründe. Das ist aktuell bewusst so. Aber ich rede von den Heatmaps, diese. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
Ja, ja, genau, ja klar.
Wenn man da die URL hat, kann man die bei benutzerdefinierte Ebenen reinkopieren und dann hat man die Heatmaps für Bike, für Run, für die ganzen Sportdaten von Strava dann zur Verfügung. Super hilfreich beim Tourenplanen in unbekannten Gebieten. Dann kann man nämlich erstmal schauen, wo sind sonst noch Leute unterwegs und bekommt vielleicht einen Hinweis darauf, was fahrbar ist und was nicht.
Ja, also ich habe noch zwei Fragen. Was nämlich das bei dir ist, Matthias. Die erste Frage ist, wir haben ja gesehen, das ist ja schon ein Riesenaufwand und alleine, wenn ich mir vorstelle, da einen Server zu betreiben, der dann sich dauernd die OpenStreetMap-Daten runterlädt und aktualisiert, wie finanzierst du dich da eigentlich?
Das werfe ich einfach so jeden Monat selbst in den Topf im Grunde. Letztens gab es bei Twitter, hat das mal irgendwie jemand angestoßen, meinte, ey, ich habe jetzt hier dem Markus irgendwie was in die Kaffeekasse geworfen und dann haben an dem Tag das noch eine Handvoll anderer Leute gemacht, habe ich mich total drüber gefreut, weil das erste Mal war, dass jemand irgendwie das gesponsert hat sozusagen, die den Betrieb und den Unterhalt fand ich sehr nett, aber so an sich bezahle ich das einfach selbst, weil, jetzt kommen wir wieder zum Anfang, das ja ein Tool ist, was ich hauptsächlich für mich und meine Bedürfnisse hier pflege und bereithalte. Und alles andere ist ein schönes Extra. Freue ich mich über jede Person, die das nutzt. Aber ich würde jetzt erstmal nicht hingehen und sagen, hey, ich muss das jetzt irgendwie finanziert bekommen oder so. Solange ich das noch für mich machen kann, mache ich das. Wenn das mal irgendwann nicht der Fall sein sollte, dann höre ich halt auch einfach auf damit. Dann hole ich mir die Routing-Daten vom Arndt alle 24 Stunden nur und rechne die nicht mehr selbst. Ja, also wenn mir das dann irgendwann zu teuer wird mit dem Server.
Okay. Ja. Aber alle Achtung, das haben ja schon andere Leute zum Aufgeben bewegt, ne? Also siehe, ja, die bekannten Kollegen. Ja, meine letzte Frage an dich ist, und die ist jetzt zu einem ganz anderen Thema. Ich habe es ab und zu mit Reitern zu tun. Und das Thema Reitrouting ist ja auch, gibt es zwar auch schon, aber könntest du das sozusagen aus deinem Werkzeugkasten auch entwickeln, ein Reitrouting?
Also ich denke ja, an sich, man müsste, ja, also es würde theoretisch gehen. Es kann sein, dass, wie erkläre ich es, ohne zu weit zu gehen? Es kann sein, dass in der B-Router Engine eine Konfigurationsdatei angepasst werden muss, um noch ein paar mehr Wegtypen und so und Tags in OpenStreetMap zu unterstützen, die spezifisch fürs Reiten sind. Die dürften da jetzt noch nicht mit drin sein. Das kann man aber machen. Und dann könnte man ein Reitprofil erstellen. Also an sich, es müsste sich nur mal jemand hinsetzen und das machen. Also sehe ich jetzt keinen Grund, warum das nicht gehen sollte. Weil im Grunde die Routing-Engines, die es schon gibt fürs Reiten, die werden ja auch die OpenStreetMap-Daten benutzen.
Auf jeden
Die werden
Fall,
ja jetzt ja. Nicht eigene Daten irgendwie vorhalten. Mhm. Die Zeiten sind seit 15 Jahren vorbei, dass das jemand macht, glaube ich. Alles, was man irgendwie sieht im Web, ist OpenStreetMap-basiert, würde ich mal behaupten. Also mit Ausnahme von Google, Apple und so Firmen wie hier oder TomTom oder so. Selbst die ziehen sich ja schon die OpenStreetMap-Daten mit rein. Deswegen, also sehe ich kein Problem. Es müsste nur jemand machen.
Ja. Okay.
Ja. Gut, ich würde sagen, wir sind da ziemlich durch und sind schon ziemlich tief in den Bike-Router eingestiegen und
wir haben nur an der Oberfläche gekratzt.
Das ist deine Sicht als Entwickler und Techniker da drauf, aber ich glaube, für 95-99% der Zuhörer jetzt war das schon sehr viel und ging auch ganz ordentlich in die Tiefe. Ich erzähle da nur von den Profilen und so weiter. Und ich glaube, wir können da nur jedem mal raten, probiert es mal aus, plant damit ein bisschen, schickt uns gerne da ein Feedback, auch Feedback an den Markus. Ich glaube, du hörst es auch ganz gerne, wo da eben die kleinen Hürden und die großen Hürden sind. Und ja, ansonsten bleibt uns nur noch vielen Dank für deine Zeit. War sehr schön und sehr aufschlussreich, mit dir dazu drüber zu quatschen.
Ja, anschließen, bevor du noch was sagst, das Schlusswort hast. Okay. Aber vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Echt toll. Also man hat, glaube ich, einen kleinen Eindruck bekommen, was dahinter steckt, was das für ein Hobbypotenzial ist, was du da geschaffen hast. Also alle Achtung. Und ich kann mir nur wünschen, dass du noch möglichst lange Lust und Potenzial hast, da weiterzumachen.
Ja, ich habe zu danken für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe vor, das weiterzumachen, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich brauche das ja auch selber. Ich brauche das jeden Tag. Super wichtiges Tool für mich. Und ich würde auch mich freuen, wenn das mehr Leute ausprobieren. Selbst wenn sich's rausstellt, dass es nichts für euch ist, dann habt das wenigstens mal ausprobiert. Und ich bin mir sicher, dass die eine oder andere Person auf jeden Fall hängen bleibt. Weil die Vorteile sind einfach zu groß.
Das war das schöne Schlusswort. In diesem Sinne, danke dir nochmal für deine Zeit. Bis demnächst vielleicht mal und ciao, servus.
Alles klar, bis dann.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.